the Son, the Spirit.
Tja, was sind so die Höhepunkte im Leben, besonders im Leben von Eltern? Ich denke, es gibt wenig Schöneres, als für die Kinder die Hochzeit mit vorzubereiten. Soweit man das darf, das ist die Frage. Ne? Also Freunde von uns, mit denen wir eben gerade unterwegs waren, die haben gerade die letzte ihrer beiden Töchter unter die Haube gebracht und haben gesagt, 100% Erfolg, Aufgabe erfüllt, Mission completed. So ist das manchmal, so kann man das sich vorstellen. Und es erfüllt einen ja auch ein bisschen mit Stolz gegenüber Verwandten und Freunden, wenn man eben seine Kinder unter der Haube hat. Und man möchte natürlich auch seinem Kind einen ganz tollen Rahmen geben. Weder Kosten und Mühen werden gescheut. Es gibt Länder, in denen sich die Brauteltern derartig verschulden, dass sie bis zum Ende des Lebens daran zu knapsen haben. Wir haben das nicht machen müssen, Gott sei Dank. Aber es ist einfach so. Und besonders dann möchte es man natürlich machen, wenn es das einzige Kind ist. Und ein Großteil der Vorbereitungen, die man dann durchführt, liegen darin, zu überlegen, wen lädt man ein. Und schon bei uns ist es natürlich schon sehr schwierig, den haben wir so lange nicht mehr gesehen und den können wir nicht einladen, weil der dann kommt. Und naja, das ist alles sehr schwierig. Und ich denke, wenn so Katrin und Wilhelm heiraten wollen, auch bekannt als Kate und William, dann hat das Ganze auch noch eine geopolitische Komponente. Denn Könige werden eben nicht nur eingeladen, Könige laden eben nur die ein, mit denen sie nicht im Krieg sind, sondern mit denen sie sich verbünden wollen oder mit denen sie gut können. Und die sie eben ganz besonders hegen und pflegen wollen. Was aber ist, wie wir es im Gleichnis gelesen haben, wenn die Eingeladenen einfach nicht kommen? Ignorieren. Oder noch nicht mal ignorieren. Das ist noch viel schlimmer. Für uns, die wir so Normalbürger sind, ist es ein Affront, natürlich, wenn wir nichts hören, wenn wir genau wissen, dass derjenige, den wir eingeladen haben, doch ganz leicht seine täglichen Geschäfte so hätte planen können, dass die 2 Tage oder der Tag, an dem man feiern wollte, doch wirklich drin sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn man weiß, dass keine triftigen Gründe vorhanden sind, man, ich will nicht sagen tödlich, aber doch sehr beleidigt ist. Und ich denke, so ist auch die Reaktion des Königs zu verstehen. Wenn dort jemand ablehnt, dann kommt das fast einer Kriegserklärung gleich. Und schon sind wir mitten in dem Gleichnis. Ich finde ein ziemlich sperriges Gleichnis. Denn das, was dort beschrieben ist, passt irgendwie gar nicht zu dem Bild, das wir von Gott haben. Denn Gott wird ja mit dem König gleichgesetzt. Es hat so wenig mit Liebe, Vergebung und Annahme zu tun, sondern mehr mit Bestrafung. Bestrafung derjenigen, die überhaupt nicht kommen. Bestrafung sogar derjenigen, die eingeladen sind und sich nicht als würdig erweisen. Und so widerspricht es doch oft dem, was wir als Bild haben, wie Christsein sein sollte. Es gibt sogar einige Kommentatoren, die haben das Gleichnis dementsprechend umgedeutet. Die haben gesagt, Jesus hat es gar nicht so gemeint. Oder es ist ihm in den Mund gelegt worden. Oder er hat bewusst das Gegenteil von dem beschrieben, wie Gott eigentlich ist. Aber ich denke, wir kommen hier um die Realitäten, die hier beschrieben werden, einfach nicht herum. Christsein ist eben keine Freizeitveranstaltung, sondern bewusste Entscheidung für ein Leben im Auftrag Gottes. Und Teilnahme am Festmahl bedingt, sich auf die Spielregeln einzulassen und nicht meinen Willen als Maßstab zu definieren. Wenn man ganz extrem wäre, könnte man sogar mit dieser Stelle die Kreuzzüge rechtfertigen. Denn was ist damals geschehen? Es sind die Feinde Gottes, die sich nicht haben einladen lassen, vernichtet worden. Aber das ist absolut absurd. Denn das Neue Testament spricht eine ganz andere Sprache. Es spricht von der Feindesliebe und davon, dass die Rache und damit die Konsequenzen Gott überlassen bleiben. Dass wir eben nicht diejenigen sind, die die Rache verüben. Ich muss auch sagen, als ich dieses Gleichnis ausgewählt habe als meinen Predigttext, da dachte ich, ja, das und das willst du sagen. Und dann bin ich von diesem Text ganz woanders hingeführt worden. Da ganz andere Gedanken gekommen, eigentlich gar nicht mehr das im Vordergrund gewesen, was ich ursprünglich wollte. Ich will, deshalb werde ich auch von zwei Personengruppen, die hier beschrieben sind, ganz besonders sprechen. Und eine Personengruppe, die ich eigentlich gar nicht so im Blick hatte, wird dabei im Vordergrund stehen. Gucken wir uns das nochmal an, dieses Gleichnis. Und sehen, wenn wir das Gleichnis uns ansehen, dann werden wir feststellen, dass es an das Hochzeitsmahl in der Offenbarung erinnert. Dort steht, dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen erklang. Halleluja! Gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert, er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut, das ist die Gemeinde, hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Uns muss klar darüber sein, dass die Teilnahme an diesem Mahl über Tod und Leben entscheidet. Wer nicht an diesem Mahl teilnimmt, der ist verurteilt. Der ist, ja, der wird ewig brennen sozusagen, auch wenn das böse klingt. Aber genau dafür ist Jesus gestorben, dass wir an diesem Festmahl teilnehmen können. Das ist ein kleiner Einschub, dass wir uns klar darüber werden, was dieses Festmahl überhaupt bedeutet. Dass es darum geht, zu feiern, dass sich Jesus mit der Gemeinde vermählt und wir zu dieser Gemeinde teilhaben dürfen. Sehen wir uns nochmal das Gleichnis etwas weiter an. Dort gibt es ja viele Personen, die da eine Rolle spielen. Zunächst mal der König, den wir mit Gott gleichsetzen können. Dann der Sohn des Königs, der Jesus ist. Von der Braut ist hier übrigens nicht die Rede in dem Gleichnis. Und dann gibt es die Eingeladenen, die direkt von dem König zweimal eingeladen werden, nämlich das erste Mal, um sozusagen vorzubereiten. Bereitet euch vor, da kommt was. Ja? Stellt euren Terminkalender darauf ein. Und das zweite Mal wird dann gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt kommt. Das ist natürlich irgendwo auf die Pharisäer gemünzt, die damals mit Jesus im Gespräch gewesen sind. Auf die Juden, die eben dann tatsächlich das, was ihnen von den Propheten gesagt worden sind, nicht angenommen haben. Die Propheten, wie sie alle hießen, Jeremia, Jesaja und so weiter, dann sogar getötet haben. Die Boten des Königs. Heute sind es Menschen, die glauben, dass sie Christen sind, vielleicht, obwohl sie nicht Christus als ihren Herrn anerkannt haben. Natürlich heißt es auch hier, uns selbst zu prüfen, ob wir nicht auch an unserer Berufung vorbeileben. Aber das soll heute nur ein Nebenthema sein. Und dann sind da die Nachgeladenen, will ich sie mal nennen. Diejenigen, die an den Straßen sitzen, an den Kreuzungen, die bisher noch nichts von diesem Fest wussten, aber die dann für die einspringen, in Anführungsstrichen, die nicht gekommen sind. Diejenigen, die dann wirklich die Ehre haben dürfen, das Fest mit dem König zu feiern. Und dann kommt diese Szene in dem Festsaal. Viele Leute, alle sind anscheinend mit hochzeitlichen Kleidern bekleidet. Und nun kommt der König und schreitet durch die Menge und erblickt einen, der kein solches Gewand trägt. Und da stellt er die Frage: Freund, wie bist du hier hereingekommen? Ich finde, das Wort Freund ist schon ganz bemerkenswert, aber darauf will ich auch nicht weiter eingehen. Darüber könnt ihr mal nachdenken, was das in diesem Zusammenhang bedeutet. Der Gast kann nichts sagen. Er war nämlich nicht so hereingekommen, wie es vorgeschrieben war. Die Sünde des Mannes bestand nicht daran, dass er gekommen war oder die Hochzeitsfeier verschmäht hatte. Sicherlich wollte er sich das nicht entgehen lassen, nachdem er so schön eingeladen worden war. Er wollte dabei sein. Aber, und das war das Problem, er wollte an all diesen schönen Dingen nach seinen Vorstellungen und zu seinen Bedingungen teilhaben. Nicht zu denen, die der König stellte. Dazu muss man vielleicht wissen, wie das damals ablief, wenn so eine Feier war. Das war ja nicht so, dass die Leute kamen und dann sozusagen schon angezogen waren, sondern sie kamen in einen Vorraum, dort waren Diener und die zogen den Leuten, die kamen, die Festkleider an. Wuschen ihnen die Füße, sodass sie wirklich festlich nach den Vorstellungen dessen, der da eingeladen hatte, an der Feier teilnehmen konnten. Und dieser eine, tja, vielleicht ist er da vorbeigeschlichen, ist durchs Fenster gekommen oder wie auch immer. Jedenfalls, er hat sich nicht einkleiden lassen, so wie es auch wörtlich im Vers 11 des Gleichnisses steht. Und nicht auf die Art und Weise sich einkleiden zu lassen, wie der König es wollte, das hieß, genauso ihn zu beleidigen, wie gar nicht zu dieser Feier zu kommen. Dieses Hochzeitsgewand ist eben uns nicht fremd. Ich habe eben die Offenbarung vorgelesen. Da kommen diese Hochzeitskleider wieder vor, diese weißen Gewänder, die interpretiert werden als die Gerechtigkeit der Heiligen. Das, was sie für ihren Glauben getan haben. Sie sind mit dieser Gerechtigkeit bekleidet worden, nicht weil sie gute Taten getan haben, sondern weil ihnen die Kleider geschenkt worden sind. Und diese Gerechtigkeit ist nicht, wie gesagt, das, was getan worden ist von uns, sondern allein die Gerechtigkeit Christi. Nachdem wir den alten Menschen mit seiner Ungerechtigkeit ausgezogen haben, haben wir den neuen Menschen, nämlich Christus, angezogen. So steht es im Kolosser 3. Wir sind nicht würdig, weil wir, so wie wir sind, kommen, sondern weil wir uns kleiden lassen mit der Würde Jesu. Nur so können wir in die Gegenwart und die Gemeinschaft Gottes gelangen. Das ist genau Gottes Anspruch. Wenn wir nicht dieser Gerechtigkeit genügen, uns nicht an Jesus klammern, nicht seine Tat für uns in Anspruch nehmen, dann werden wir hinausgeworfen. Das ist bitter, aber es ist Wahrheit. Wie gelangen wir denn nun in den Genuss dieser Gerechtigkeit? Durch den Glauben natürlich. Durch den Glauben, der ein Geschenk Gottes wiederum ist, werden wir mit Christus und seiner Gerechtigkeit vereint. Und so wie derjenige, der mit einem Gewand bekleidet wird, dieses Gewand trägt, darin umhergeht, sich darin zeigt, so halten wir auch die Gerechtigkeit, die uns gegeben worden ist durch unseren Glauben, durch denselben Glauben fest. Es geht gar nicht anders. Wer mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet ist, der denkt auch in dieser Gerechtigkeit. Der will dieser Gerechtigkeit gerecht werden. Der lernt, die Sünde zu hassen, die unter uns nach wie vor unter diesem Gewand klebt an uns. Und er lernt, sich auch zu verändern. Immer mehr auf Christus zu blicken und sich ihm immer mehr anzuvertrauen. Und genau das tat der Mann im Gleichnis nicht. Er glaubte, Christus nicht nötig zu haben. Er war anscheinend mit sich selbst zufrieden und vertraute darauf, dass er so wie er war, durchaus Anspruch auf die Freuden des Himmelreichs hatte. Natürlich, in dem Gespräch, in dem direkten Gespräch, das uns überliefert wurde, wurden die Pharisäer angesprochen. Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin. Das waren sinngemäß die Worte des Mannes, der im Tempel betete, als hinter ihm ein Sünder stand, ein Zöllner, für ihn ein Sünder. Aber er irrte sehr, dieser Pharisäer. Er war eben nicht gerecht genug, weil er eben Jesus nicht hatte. Ich denke, dieser Text ist eine Warnung an alle, die auf sich und ihre Werke vertrauen, die sich eben nicht bekleiden lassen von der Gerechtigkeit Jesu, sondern darauf vertrauen, dass sie es schaffen. Das galt damals für die Pharisäer und das galt für viele, die heute Christen genannt werden oder sich nennen lassen. Aber das gilt genauso für uns, diese Warnung. Auch wir sind in der Versuchung, uns eben nicht nur auf Christus zu verlassen, sondern auf eigene Faust in den Festsaal zu schleichen, Nebenwege zu nehmen. Tja, wir können Gott eben nicht mit dem beeindrucken, was wir haben. Alle unsere Werke sind wertlos, wenn es gilt, vor Gott etwas zu verdienen. Selbst wenn wir alles tun würden, was wir eben nicht tun, täten wir doch nur unsere Pflicht. Wer sich vor Gott rühmen will, der rühme sich des Herrn Jesus Christus. Das ist das, was dieser Gast erkennen musste. Nur das zählt. Und ich denke, es ist die Verantwortung jedes Einzelnen, für sich zu klären, ob er wirklich durch diesen Prozess gegangen ist, ob er wirklich durch die Garderobe gegangen ist und wirklich das Kleid angezogen hat, das ihm zugemessen worden ist. Ja, auf diese Nachgeladene bin ich ganz speziell irgendwie durch das Lesen dieses Gleichnisses aufmerksam geworden. Und da gibt es noch eine andere Gruppe, auf die ich eigentlich mich stürzen wollte, nämlich die Knechte, die die Botschaft vom Festmahl zu den Einzuladenden gebracht haben. Ich denke, damit sind wir auch angesprochen. Uns kommt nämlich die Aufgabe zu, Menschen einzuladen. Auch solche, die dann vielleicht später tatsächlich sich als Feinde Gottes erweisen. Aber auch sie müssen wir einladen. Und wir müssen alle einladen, die wir finden, wo immer sie auch sind, ohne Ansicht der Person. Im Gleichnis ist von den Wegeskreuzungen die Rede. Da saßen die Armen, die Bettler, die Ausgestoßenen, die eben nicht für die würdig waren, für die Pharisäer würdig waren, an solchen Festen teilzunehmen. Mir selbst fällt es sehr schwer, Menschen einzuladen, aber ich versuche auch dennoch Möglichkeiten zu finden, mit denen ich zu tun habe, darüber zu sprechen, was wirklich wichtig ist. Natürlich in viel zu schwacher Weise, Aber wir müssen uns über die Konsequenzen wirklich klar werden für die Menschen, die wir nicht erreichen, die wir nicht einladen können. Sie werden dort sein, wo lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben herrschen. So heißt es im Gleichnis. Die Liebe zu unseren Mitmenschen, die Jesus uns gelehrt hat, sollte es sein, die uns ihn von Gottes Einladung erzählen lässt und davon, dass es der Sohn selber ist, der uns durch seine Gerechtigkeit ein Hochzeitsgewand überschreibt, mit dem wir dann wirklich voller Freude, voller Zuversicht an diesem Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen können. Unsere Evangelisation im Oktober steht unter dem Motto: Ich bin wertvoll. Gott misst jedem Menschen einen sehr hohen Wert zu. Einen so hohen Wert, dass er für jeden Menschen seinen Sohn hat sterben lassen. Sind die Menschen auch uns wertvoll genug, dass wir ihnen eine Einladung zu diesem Festmahl geben? Amen.